also diese unterrichtsfremden Aufgaben, die zu reduzieren, das habe ich mir auch vorgenommen. Wie können wir Bürokratie einsparen, um dann ja vielleicht auch wieder mehr Platz zu haben für das eigentliche Unterrichten? Weil ich der Meinung bin, wir müssen auf allen Ebenen stärker in Bildung investieren.
Dass die Bildung der Kinder und der Bildungserfolg der Kinder maßgeblich von der Bildung der Eltern und vom Einkommen der Eltern abhängt.
Also das ist mir auch nochmal als freie Demokratin total wichtig zu betonen. Wir können Angebote machen, aber wir müssen dann auch die Kinder dazu bringen, dass sie dann auch annehmen. Ne? Also es gibt quasi nichts geschenkt, sondern man muss sich auch anstrengen. Aber dann muss man sich auch sicher sein können in diesem Land, dass wenn man sich anstrengt, dass sich das dann auch individuell für einen lohnt. Die deutsche Sprache, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel dazu, dass du auch später dein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen kannst, dass du in der Schule folgen kannst, dass du alle Chancen in Deutschland hast. Wir haben Schulen, die sind im Top-Zustand. Da hat auch jedes Kind ein digitales Endgerät, sitzt vor dem iPad. Aber wir haben eben auch Schulen, wo man froh ist, wenn das Fenster schließt im Winter. Ja, also wir merken, dass die Gewalt generell in der Gesellschaft steigt und damit aber auch in den Schulen. Also was ich hier in NRW sehe, ist zum einen, dass das Versprechen, dass man stärker in Bildung investieren will, dass das von CDU und Grünen nicht eingehalten wird.
Okay, Bildung ist wirklich wichtig, aber mal ernsthaft. Durchblickt jemand von euch wirklich das Wirrwarr unseres Bildungssystems? Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher, Medizinstudent bei Tag, Podcast-Host bei Nacht und wir sprechen heute über Bildung. Was sind denn hier die größten Probleme? Was muss sich hier ändern? Wo wollen wir hin und wie kommen wir denn dahin? Diesen Fragen wollen wir uns heute und in den nächsten Wochen stellen. Ich spreche mit Menschen aus Politik, Bildungswissenschaften und natürlich den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort. Heute darf ich zu Gast sein im Landtag NRW bei Franziska Müller-Rech. Sie ist 35 Jahre alt und bildungspolitische Sprecherin der FDP. Nach dem Abitur an einem Gymnasium in Bonn studierte sie an der Fachhochschule Köln mit der Fachrichtung Versicherungswesen. Sie hat eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und ein Studium zur Diplomkauffrau absolviert. 2006 ist sie der FDP beigetreten und seit 2017 sitzt sie für die FDP im Landtag NRW. Okay, so viel zu Wikipedia. Starten wir in die Episode. Die Themen, die heute im Vordergrund stehen, sind Personalmangel, Chancengleichheit, Infrastruktur und die immer schlechter werdenden schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Am Ende der Episode wird es zudem eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte geben, die für den nötigen Erkenntnisgewinn sorgen sollten. Nun, herzlich willkommen hier im Podcast, Franziska Müller-Rech.
Hallo.
Die FDP hat es ja im Moment gar nicht so leicht. Nach dem Aus im Bundestag und auch ja die Ergebnisse von der Kommunalwahl hier in NRW waren jetzt nicht so super erfreulich für die Freien Demokraten, aber ich möchte mal was positiv hervorheben, denn die FDP macht sich immer stark für Bildungspolitik und rückt das Thema Bildung immer in den Vordergrund, sowohl in den Wahlprogrammen, aber auch im Wahlkampf und auch eben auf Social Media und Co., was ich bei anderen Parteien weniger so erlebe. Und Bildung ist, ich glaube, da sind sich irgendwie alle einig, Bildung ist A, wichtig und B, kommt oft einfach zu kurz. Deswegen würde ich da gern drüber sprechen und es interessiert mich brennend, was du da für Ideen hast. Bevor wir aber genau über die Ideen, Konzepte und Lösungen sprechen, würde ich gerne erstmal drüber sprechen, was ist denn überhaupt das Problem? Was sind denn die großen Baustellen, die wir haben? Und deswegen vielleicht erstmal an dich die Frage, was ist denn deiner Meinung nach das größte Problem, was wir im Bereich Bildung haben?
Du bist direkt mit einer sehr schwierigen Frage eingestiegen. Denn wo sollen wir anfangen und wo hören wir auf? Also wir haben so viele Herausforderungen im Moment. Sicherlich ist eine, die über allem schwebt, das ganze Thema Personalmangel. Also wir haben zu wenig Lehrer, es fällt zu viel Unterricht aus. Wir haben zu wenig unterstützendes Personal, wie zum Beispiel Schulsozialarbeiter. Wir haben auch ein großes Problem, was den offenen Ganztag angeht, in den Grundschulen zum Beispiel. Also da klemmt es an allen Ecken und Enden und daraus entsteht einfach ein Problem nach dem nächsten. Also das ist etwas, was wir hier auch zum Beispiel im Landtag immer wieder diskutieren. Wie können wir zum Beispiel für mehr Studienplätze sorgen, aber auch in den richtigen Fächern? Wir haben nämlich übrigens auch gleichzeitig ein paar Lehrer zu viel. Das ist ganz spannend. Gleichzeitig Mangel und zu viele.
Also was meinst du mit zu viel?
Wir haben einen Lehrerüberhang für Gymnasium und Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen für die Fächer Deutsch, Englisch und Geschichte. Mhm. Aber gleichzeitig fehlen uns viele Lehrer zum Beispiel in der Grundschule oder auch in der Sonderpädagogik oder am Berufskolleg. Also da kann man als Land noch mal besser steuern, das ist das eine. Aber wir müssen einfach auch viel mehr Leute noch begeistern für einen Beruf in der Schule. Und das ist ja nicht nur der Lehrerberuf, sondern, was ich auch eben sagte, noch ganz andere Disziplinen. Dafür müssen wir aber vor allem dafür sorgen, dass auch der Arbeitsplatz Schule wieder attraktiver wird. Im Moment ist er auch von diesem Mangel sehr stark geprägt, aber auch von anderen Problemen, die wir in der Schule haben, wie zum Beispiel auch Gewalt. Das ist auch etwas, was wir hier im Landtag sehr, sehr viel diskutieren. Wie können wir es schaffen, dass unsere Schulen sichere Orte sind und Gewalt dort so begegnen, dass sie wieder sicher sind.
Okay, dann konzentrieren wir uns doch erstmal als erstes auf dieses Feld Lehrermangel, Personalmangel, wie auch immer. Da gibt es ja auch umstrittene Zahlen, sag ich jetzt mal, weil so wirklich Einigkeit gibt es da ja nicht. Aktuell, also die Kultusministerkonferenz, die spricht irgendwie von 14.500 Vollzeitstellen, die fehlen. Allein Nordrhein-Westfalen sollen 6.700 sein, berichtet die Tagesschau. Der Lehrerverband selbst geht von deutlich mehr aus, 30.000 bis 40.000, die jetzt schon quasi fehlen. Dann gibt es noch so horrende Zahlen, jetzt demografischer Wandel, viele Lehrer gehen in Rente. Ne? Wie viel Mangel haben wir bis 2035? Da gibt es auch Zahlen, findet man zwischen 50.000 und 150.000 an Lehrern, die bis dahin dann fehlen. Ist alles dabei quasi. Gleichzeitig, du hast eben angesprochen, etwa 30.000 neue Lehrer absolvieren jedes Jahr das Lehramtsstudium. Also es kommt zwar was hinterher, aber vielleicht auch nicht genug. Und jetzt würde mich gerade interessieren, das Problem, dass die einzelnen Fächer nicht genau abgedeckt werden. Also manche Fächer eben zu viel abgedeckt werden und andere zu wenig. Hast du da noch genauere Insights?
Ja, also es ist vor allem, wie gesagt, an Gymnasien-Gesamtschulen sind das Deutsch, Englisch, Geschichte. Das sind einfach unheimlich beliebte Fächer. Ne? Das sind übrigens auch die beliebtesten Abiturfächer. Das kommt also nicht von ungefähr. Ne? Also wer schon im Abitur das Fach geliebt hat und Lehrer werden möchte, der studiert dann am ehesten auch schon mal das. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir dann stärker in eine Beratung einsteigen. Also wenn zum Beispiel ein junger Mensch sagt, ich möchte gerne Lehrer oder Lehrerin werden und würde eigentlich gerne Deutsch, Englisch, Geschichte studieren, würde ich mir wünschen, dass dann ein kluger Mensch einfach mit diesen Leuten spricht und sagt, hey, das ist super, dass du Lehrer werden willst, aber möchtest du dich nicht vielleicht für eine andere Schulform, zum Beispiel für die Grundschule oder für das Berufskolleg begeistern und vielleicht auch für ein anderes Fach? Was können wir dafür tun? Und das passiert im Moment eindeutig zu wenig, sodass man eigentlich die Studierenden erstmal drauf losstudieren lässt und dann irgendwann feststellt, na, es passt nicht so ganz. Und dann gibt es so Gegensteuerungsmaßnahmen, wie zum Beispiel, dass wir genau diese fertig studierten Lehrer für die Sekundarstufe 2 jetzt einsetzen an der Grundschule. Also ich bin der Meinung, das könnte man vielleicht früher ein bisschen besser steuern, damit auch die Leute sich besser vorbereiten können.
Also ich kenne jetzt auch viele Leute persönlich, die Lehramt studieren. Die sind auch alle nicht ganz so zufrieden mit dem Studium, wie es aufgebaut ist. Und von den Zahlen her ist es auch so, dass etwa 48.000 Personen schreiben sich jährlich fürs Lehramt ein, aber nur 28.000 schaffen es quasi bis zum Ende des Referendariats. Also viele brechen auch zwischendurch ab. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Vergleich ist zu anderen Studiengängen. Vielleicht brechen alle Studiengänge so viele Leute ab. Aber grundsätzlich zeigt sich doch, dass im Studium schon Bedarf ist für Veränderung, sage ich jetzt mal. Eben auch in eine Richtung, wo es spezifischer wird und man vielleicht auch spezifisch den Bedarf, den man hat, irgendwie ja, Anreize schaffen kann und Ähnliches.
Ja, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Wir sehen das auch, dass das Lehramtsstudium dringend reformiert werden muss. Haben dazu auch als Freie Demokraten mal was aufgeschrieben, wie wir uns das in Zukunft vorstellen könnten, um genau dem entgegenzuwirken. Ein Punkt ist die ersten drei Semester sozusagen als generelles Lehrerstudium oder Lehramtsstudium aufzubauen. Das bedeutet, da musst du dich noch gar nicht für eine Schulform entscheiden, sondern sammelst erstmal Grundlagen der Pädagogik zum Beispiel, gehst auch schon mal in die erste Fachlichkeit hinein und entscheidest dich dann nach den drei Semestern erst eigentlich, in welche konkrete Richtung soll es denn gehen. Das könnte zum Beispiel auch ein bisschen was entzerren und könnte dann eben auch durch verschiedene Praktika gestützt dann auch junge Leute dann dazu bewegen, ja, vielleicht studiere ich doch nicht fürs Gymnasium oder für die Gesamtschule, sondern vielleicht gehe ich doch in die Grundschule. Und das ist der zweite Punkt, mehr Praxis. Das ist etwas, was wir dringend fordern, damit auch das Lehramtsstudium wieder attraktiver wird. Mehr Praxisphasen, damit man auch sieht, worauf man sich einlässt, damit man schon früher in die Schule kommt. Denn dieser Praxisschock, den erleben viele zum Beispiel erst im Masterstudium, wo dann eben das Praxissemester kommt. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo dann auch Leute aussteigen und wo sie sagen, oh, vielleicht ist das doch nicht der richtige Beruf für mich. Deswegen würde ich mir wünschen, frühere Praxisphasen. Denn falls das wirklich doch nichts für einen ist, ist es doch besser, vielleicht früher auszusteigen, als wenn man schon eigentlich fast fertig studiert hat.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht oder von der Erfahrung gehört, dass vieles sehr kontraintuitiv finden oder kontraproduktiv vielmehr, dass sie erst so spät wirklich praxisnahe Erfahrung bekommen. Ich kenne jetzt auch ein paar Leute, die zum Beispiel während des Studiums nebenbei schon an Schulen arbeiten, da Praxiserfahrung sammeln und auch meinen, oh, das bringt uns viel mehr als quasi der Rest des Studiums, weil ich sag mal so, die fachliche Kompetenz in einem Bereich, die es jetzt, weiß ich nicht, 5., 6. Klasse braucht, die hat man ja quasi schon zu Beginn des Studiums, weil man selber in der Schule war. Und ich finde es dann interessant zu sagen, okay, wir konzentrieren uns vielleicht erstmal auf die pädagogischen Skills, den Kindern das auch wirklich beizubringen, weil das ist ja das, was man eigentlich wirklich lernen möchte. Und mal vorsichtig gesagt, das Fachliche ist dann, steht dann schon fast eher im Hintergrund. Jetzt sagst du mehr Praxis. Jetzt ist es so zum Beispiel, ich habe einen Freund, der hat an der Schule gearbeitet, jetzt muss er sein Praxissemester machen. Jetzt kann er nicht mehr an der Schule arbeiten, kein Geld mehr verdienen, sondern macht jetzt das Praxissemester da unbezahlt. Gäbe es nicht auch Möglichkeiten, zum Beispiel das so ein bisschen in Richtung dual zu machen, sodass quasi die Studenten haben den Vorteil, okay, wir verdienen was und sammeln Erfahrung, die Schulen werden entlastet, dass quasi so beide Seiten so ein bisschen davon profitieren.
Ja, absolut. Das ist auch genau die Rückmeldung, die wir auch bekommen. Deswegen haben wir das unter anderem auch in unseren Antrag, in unser Ideenpapier geschrieben, dass wir eigentlich als langfristiges Ziel haben, ein praxisintegriertes Studium zu haben. Und der Wunsch ist dann eben auch, dass nicht nur jetzt dein Bekannter, sondern eigentlich alle Lehramtsstudierenden, wenn sie denn einen Nebenjob haben, dass der in der Schule stattfindet. Es ist ja eine absolute Win-Win-Situation, ne? Also die Studierenden sammeln Praxis und die Schulen haben eine richtig gute Unterstützung von Leuten, die sich sowieso schon auf das Lehramtsstudium entschieden haben. Also ich glaube, da haben beide Seiten unheimlich viel von. Und auch genau dieses Thema, ich muss jetzt sozusagen fürs Praxissemester, muss ich meine Tätigkeit an der Schule unterbrechen. Ja, wie absurd ist das denn? Ne? Das ist ja total kontraproduktiv. Also wir würden uns wünschen, dass sowas dann fortgesetzt werden kann oder sogar auch angerechnet werden kann. In einem berufsintegrierten Studium wäre das, glaube ich, eh hinfällig. Mhm. Aber bis dahin, was wir auf jeden Fall brauchen, ist auch eine Vergütung des Praxissemesters. Also alle Schulen, mit denen ich drüber spreche, die sagen mir, die stehen hier nicht im Weg rum, die Leute, sondern die helfen mit, die packen mit an, halten ja auch schon eigene Unterrichtsstunden. Und natürlich muss das auch vergütet werden, weil wir haben auch Studierende, die dann echt sonst auch ins finanzielle Schleudern kommen und sagen, ich kann mir das Praxissemester nicht leisten, weil ich sonst meinen Nebenjob kündigen muss. Das ist ja der völlig falsche Weg. Also ist auch genau Teil unserer Idee.
Hm. Wie siehst du das ganze Thema Quereinsteiger? Also schon jetzt sind ja 10,5% der Lehrkräfte sind Quereinsteiger, also Leute, die halt kein Lehramt studiert haben, aber jetzt trotzdem als Lehrer arbeiten, die dann natürlich auch extrem entlasten. Sollte man das auch weiter fördern, da mehr Anreize schaffen?
Ja, sind wir auch auf jeden Fall für. Also wir brauchen auch die Seiteneinsteiger, weil ansonsten tatsächlich noch mehr Unterricht ausfällt. Also gerade in den Mangelzeiten sind wir auf die angewiesen. Und da sind auch wirklich tolle Lehrertalente auch dabei. Also das sind nicht Leute, die das sozusagen aus der Not heraus machen, sondern die einfach Spätberufene sind, so würde ich es formulieren. Die vorher was anderes gemacht haben und dann sagen, doch, ich kann mir das auch vorstellen. Und das kann eine Riesenchance sein, nur wir müssen uns auch um die Leute ordentlich kümmern. Die steigen auch im Moment mit sehr, sehr niedrigen Entlohnungsstufen ein. Also die kriegen deutlich weniger als ihre grundständig ausgebildeten Kollegen, wie man das so sagt. Und ich finde, gerade diesen Seiteneinsteigern muss man auch einen Pfad zeigen, wie sie zum Beispiel pädagogische Kenntnisse nachholen können in der Theorie, zum Beispiel mit einem Master of Education, berufsbegleitend. Dann auch einen Vorbereitungsdienst machen. Also sprich, wir verschenken nichts, aber wir müssen ihnen einen Weg aufzeigen, wie sie dann auch in attraktivere Gehaltsstufen kommen, weil ansonsten ist der Seiteneinstieg auch nicht attraktiv genug.
Mhm. Anderes Thema ist das Thema Teilzeitbeschäftigte. Also wird ja auch oft diskutiert. 43% der Lehrkräfte an allgemeinen Schulen arbeiten in Teilzeit oder ja eben halt eben nicht in Vollzeit. Kann man da irgendwas machen, um ja die Leute dann zu animieren, Vollzeit zu arbeiten? Auf der anderen Seite, ich habe auch schon häufig gehört, also es ist ja teilweise auch ein sehr anstrengender Beruf, dass da noch mehr Unterricht quasi zu machen teilweise für die Leute schwer vorstellbar ist, auch wenn die jetzt nicht, selbst wenn die mehr Geld bekommen würden quasi.
Also die Teilzeit ist tatsächlich eine Anspannung für den Beruf insgesamt, weil die Zahl so hoch ist. Aber wenn man dann sich individuell jeden einzelnen Fall anguckt, gibt es da eigentlich immer gute Gründe für. Und deswegen muss man da auch individuell drauf gucken. Ist für mich auch eine Aufgabe für die Schulleitungen mit, dass sie einfach auch mit ihren Teilzeitbeschäftigten sprechen? Hat sich vielleicht in deiner Lebenslage was geändert? Kannst du doch noch mal aufstocken? Also zum Beispiel, Kinder werden automatisch älter und brauchen vielleicht weniger Betreuung zu Hause. Vielleicht ändert sich auch eine Pflegesituation, aber vielleicht ändert sich auch eine Belastungssituation. Also ich kenne auch die Lehrkräfte, die zum Beispiel 90% Teilzeit arbeiten, weil sie sagen, ich kann sonst meinen Unterricht nicht anständig vorbereiten in dem Qualitätsrahmen, den ich mir wünsche und den ich mir vorstelle. Und das muss man ernst nehmen. Und dann muss man auch dahinter schauen, wie können wir zum Beispiel Lehrkräfte auch von administrativen, von Verwaltungsaufgaben entlasten, damit sie sich nicht von dieser Arbeitslast so erdrückt fühlen, dass sie sagen, ich habe Sorge, dass meine Unterrichtsqualität leidet. Also diese unterrichtsfremden Aufgaben, die zu reduzieren, das habe ich mir auch vorgenommen. Wie können wir Bürokratie einsparen, um dann ja vielleicht auch wieder mehr Platz zu haben für das eigentliche Unterrichten.
Okay, also die großen Ziele, die ich jetzt im Bereich Lehrkräftemangel so raushöre, sind, okay, wir brauchen einfach mehr Lehrer, wir brauchen mehr Quereinsteiger und wir müssen das Studium verbessern und wir müssen es auch gucken, dass wir spezifisch in den Fächern, wo wir den Bedarf haben, die Lehrer bekommen. Jetzt vielleicht nochmal zusammengefasst, was sind denn deiner Meinung nach die Maßnahmen, die wir dann wirklich brauchen, um das zu schaffen?
Also wir wollen zum einen das Lehramtsstudium reformieren, also zu einem praxisintegrierten Studium machen, mit viel, viel mehr Praxisphasen, mit viel mehr Zeit in der Schule schon, damit man auch das Studium durchzieht und dann auch ein gut ausgebildeter Lehrer, Lehrerin ist. Das ist das eine, dass uns da die Studierenden nicht verloren gehen. Dann eine Personaloffensive soll heißen, auch den Quereinstieg, den Seiteneinstieg nochmal anzugucken, wie können wir es schaffen, dort gute Persönlichkeiten zu gewinnen, die tolle Lehrerinnen, Lehrer werden, wie können wir die dann auch besser begleiten, damit die dann auch in der Schule bleiben. Aber auch das unterstützende Personal, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also es sind ja nicht alleine Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen unterwegs, auch Schulsozialarbeiter, Sonderpädagogen, auch Sozialpädagogen, die können unheimlich entlasten in der konkreten Situation in Schule. Und die machen es dann auch für die Lehrerinnen und Lehrer wieder einfacher, denen Freiräume zu schaffen fürs Unterrichten. Ne? Also das ist, sind so die Top-Seller sozusagen an Maßnahmen, aber eben auch nochmal das ganz wichtige Thema Verwaltungsentlastung. Also dass Lehrer wirklich mehr Zeit im Klassenzimmer oder mit den Schülern verbringen können, statt im Büro.
Mhm. Wie siehst du das Thema kleinere Klassen? Weil es gibt ja einige Daten dazu, die zeigen, okay, wenn wir kleinere Klassen haben, funktioniert es besser. Ist ja auch irgendwie klar, also macht erstmal Sinn. Gleichzeitig, wenn wir jetzt so Personalprobleme haben, sowieso schon nicht so viel haben, ist es ja, denke ich mal, schwierig, das umzusetzen, oder?
Absolut. Also ich wünsche mir auch kleinere Klassen, weil das auch tatsächlich zeigt, das funktioniert dann einfach besser, auch wenn die übrigens auch homogener sind. Das sagt auch die Forschung mit dazu. Also tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel die Leistungsniveaus der Schülerinnen und Schüler anguckt, wenn einfach Lehrkräfte mehr Zeit haben, auf die individuelle Förderung auch der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Also zum Beispiel in Ländern wie Island funktioniert das gut oder auch in Finnland. Aber davon sind wir wirklich meilenweit entfernt. So wie du es gerade sagst, was den Lehrermangel angeht, kriegen wir das auf die Schnelle nicht so gut hin. Da müssen wir, glaube ich, erstmal nochmal ein paar andere Maßnahmen finden, wie wir es dann schaffen, wirklich Schüler nochmal stärker individuell in den Blick zu nehmen, Lehrer dafür Freiräume zu schaffen.
Okay, also das ist quasi dann Luxus, den wir uns leisten können, wenn wir quasi erstmal von der Minussituation, in der wir uns befinden, dann erstmal wieder in eine, auf die Habenseite quasi kommen.
Leider ja, also das gehört zur Ehrlichkeit auf jeden Fall mit dazu.
Du hast eben noch das Thema offener Ganztag angesprochen. Was genau meinst du damit?
Also der offene Ganztag ist ja sozusagen die Nachmittagsbetreuung für Grundschülerinnen und Grundschüler. Das ist bei uns im Land aktuell ein Riesenthema, aber auch in der gesamten Republik, weil es ja ab dem nächsten Schuljahr einen Rechtsanspruch auf so einen Platz gibt für jeden Erstklässler und das wächst dann auf. OGS, wie wir es abkürzen, ist ein super wichtiges Angebot, weil es auch nochmal ein Bildungsangebot ist. Es ist nicht nur Betreuung, ne? Ist auch freies Spiel dabei, dass einfach die Kinder mal auf dem Schulhof rumrennen können. Aber da finden auch nochmal wichtige Bildungsangebote statt. Und im Moment ist es so, dass noch nicht jedes Kind einen Platz kriegt. Ist übrigens auch für die Familien unheimlich wichtig, dass jedes Kind auch einen Platz bekommt, weil ja auch vor allem Mütter betrifft das ja, auch wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen. Familien auch mit den steigenden Kosten ja auch schauen müssen, wie können wir unseren Unterhalt bestreiten etc. Also es ist ein wichtiges Thema auch noch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Meine Sorge ist, dass das aber noch nicht gut gelingen wird mit dem Rechtsanspruch oder mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs, weil eben noch nicht genug Plätze da sind.
Wäre ja nicht das erste Mal.
Ja, richtig, genau. Wir haben es schon mal bei den Kitas mitgemacht. Deswegen pochen wir auch darauf, dass die Landesregierung dort dringend mehr unternimmt. Im Moment ist es so in NRW, vielleicht in anderen Bundesländern auch, dass sich da das Land einen schlanken Fuß macht und sagt, naja, die Städte, die werden das schon irgendwie regeln. Die sind dafür zuständig. Die müssen ja auch die Gebäude schließlich bauen. Das Land aber dafür nicht mehr Geld bereitstellt. Und ich glaube, das ist ein Riesenfehler, weil ich der Meinung bin, wir müssen auf allen Ebenen stärker in Bildung investieren. Und da kann sich auch kein Player zurückziehen, das Land nicht. Da kann sich auch übrigens der Bund nicht zurückziehen, also auch Berlin, was zum Beispiel den Digitalpakt, einen neuen Digitalpakt angeht. Da müssen einfach alle mit anpacken, weil wir ansonsten wirklich sehenden Auges in der Bildungskrise schlittern.
Auf deiner Liste von Problemen, die wir im Bildungssystem haben, steht sicherlich auch das Wort Chancengleichheit. Es ist ja so, dass wir wissen anhand Daten und Zahlen, dass die Bildung der Kinder und der Bildungserfolg der Kinder maßgeblich von der Bildung der Eltern und vom Einkommen der Eltern abhängt. Ich habe hier mal Berechnungen vom IFO-Institut mitgebracht. Die haben quasi mehrere Familien verglichen. Also Familien, wo kein Elternteil Abitur hat und das Einkommen relativ niedrig ist. Da haben die Kinder die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen von etwa 20%. Dann ein Elternteil, das Abitur gemacht hat, liegt die Wahrscheinlichkeit schon 40-60%, je nach Gehaltsklasse wiederum. Höheres Gehalt, auch höhere Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen. Und letztes Beispiel, zwei Eltern, also beide Eltern haben das Abitur gemacht, verdienen relativ gut, Wahrscheinlichkeit, Gymnasium zu besuchen, 80%. Also die Daten sind ziemlich klar. Was ist deine Analyse dazu?
Also Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit, das ist auch für mich ein Riesenthema. Ich wünsche mir, dass jedes Kind gerechte Bildungschancen hat und zwar unabhängig davon, welche Postleitzahl es hat, welchen Nachnamen es trägt, welche Sprache zu Hause gesprochen wird. Ich wünsche mir einfach wirklich, dass es auf die Talente der Kinder maßgeblich ankommt und dass wir es schaffen, dass insbesondere die Schulen zum Beispiel gestärkt werden, die in Stadtteilen stehen, wo es eben viele von solchen Kindern gibt. Da ist wieder das Stichwort individuelle Förderung und dann eben auch die Talente und Chancen erkennen. Also deswegen wünsche ich mir schon, dass sich an dieser Grafik was ändert. Aber ich habe auch eine Kritik daran. Mhm. Nämlich müssen wir uns auch einmal darüber klar werden, was ist für uns ein Bildungserfolg oder ein Bildungsaufstieg und was nicht. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel die eine Familie nehmen mit den zwei Elternteilen, die beide Abitur gemacht haben, und da geht dann das Kind nicht aufs Gymnasium, sondern zum Beispiel auf eine Hauptschule oder eine Realschule, macht dann einen erfolgreichen Abschluss und macht dann eine Lehre im Handwerk und wird zum Beispiel, sagen wir mal, Elektrikermeister und gründet ein eigenes Unternehmen und verdient sich doof und dämlich übrigens. Ich kann es nur jedem empfehlen, der noch nicht weiß, was er machen will und nicht so wie ich zwei linke Hände hat, zum Beispiel ins Handwerk zu gehen. Also ist das, dieser Fall, dieses Beispiel, ist das ein Bildungsabstieg? Aus meiner Sicht nicht. Weil einfach jemand einen anderen Weg eingeschlagen hat. Keinen akademischen, sondern einen der beruflichen Bildung. Deswegen gucke ich da immer sozusagen mit zwei unterschiedlichen Blicken auf solche Grafiken. Wichtig ist ja, für uns kommt es darauf an, dass ein Kind wirklich in seinen Talenten gefördert wird und dann die Chance hat, sein Leben selbstbestimmt zu führen und glücklich zu führen. Und ob das dann mit dem Abitur ist oder auch mit einer Ausbildung, mit einem Meister, mit irgendwas anderem, dann ist das aus meiner Sicht gleichwertig.
Also Bildungserfolg auch anders zu definieren, ist auf der einen Seite ein spannender Aspekt und sicherlich auch wahr irgendwie. Also es geht ja einfach auch im Endeffekt einfach darum, wie kann man ein glückliches Leben führen, gleichzeitig vielleicht einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Dafür muss man nicht aufs Gymnasium gehen. Aber wir wissen ja trotzdem, wie du ja auch gesagt hast, dass eben wer möchte, der soll nicht an wenig Geld oder wenig Bildung, was man quasi von zu Hause mitbekommt, nicht daran scheitern. Und deswegen wollen wir daran ja was ändern. Aber die Frage ist ja, wie? Denn ich finde es da mit Abstand noch am allerschwierigsten, mir vorzustellen, was wir da für Maßnahmen durchsetzen können. Weil du hast eben individuelle Förderung angesprochen, wir haben eben über Lehrkräftemangel gesprochen, schwierig.
Es ist tatsächlich eine Mammutaufgabe, das stimmt. Trotzdem müssen wir ja damit anfangen. Ne? Also ich möchte auf jeden Fall in Bildungsinstitutionen ansetzen. Also auch schon in der Kita, jetzt ist mein persönliches Steckenpferd die Schule, deswegen habe ich da noch ein paar mehr Ideen mitgebracht. Also wichtig ist es dann auch zu schauen, wo sind denn die Kinder, die aktuell gefährdet sind, darin, dass sie ihre Chancen nicht entfalten können. Also wo die Eltern nicht helfen können. Mhm. Ich mache da übrigens auch den Eltern keinen Vorwurf. Ne? Also es gibt eben auch viele, die zum Beispiel noch sprachliche Defizite haben, die unser System nicht gut kennen. Ja, oder eben selber die Chance nicht haben, ihren Kindern zu helfen. Aber da müssen wir dann eben als Staat ran. Wir haben zum Beispiel hier in NRW in der letzten Legislaturperiode die Talentschulen auf den Weg gebracht. Da haben wir genau uns diese Schulen in diesen Stadtteilen angeschaut, wo viele dieser Kinder sind. Und haben diese Schulen nochmal besonders gestärkt. Die haben zum Beispiel mehr Stellen gekriegt, mehr Lehrerstellen, aber auch mehr unterstützendes Personal. Wir haben die nochmal mit besonderen Vernetzungsprogrammen gestärkt und noch viel mehr. Das war ein wichtiger Baustein. Viel wichtiger ist noch das Startchancenprogramm, was dann von der Bundesseite kam. Übrigens das Programm, was total unbekannt ist, was ich total schade finde, weil es das größte Bildungsprogramm ist, was die Republik je gesehen hat. 20 Milliarden Euro.
Genau, ist ja im August 2024 angelaufen, genau. Von damaligen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Genau, 20 Millionen über 10 Jahre.
Milliarden.
20 Milliarden, Entschuldigung, versprochen. Genau. 20 Milliarden über 10 Jahre. Ich glaube, an bis zu 4.000 Schulen soll das gehen, genau. Um eben, ja, den Kindern Chancen zu ermöglichen.
Genau, also das sagt ja schon das Wort Startchancen. Ne? Wir wollen wirklich dafür sorgen, dass jedes Kind die gleichen Startchancen hat und dann eben aber auch das Leben selbst in die Hand nimmt. Also das ist mir auch nochmal als freie Demokratin total wichtig zu betonen. Wir können Angebote machen, aber wir müssen dann auch die Kinder dazu bringen, dass sie dann auch annehmen. Ne? Also es gibt quasi nichts geschenkt, sondern man muss sich auch anstrengen. Aber dann muss man sich auch sicher sein können in diesem Land, dass wenn man sich anstrengt, dass sich das dann auch individuell für einen lohnt.
Du hast jetzt gerade gesagt, das Startchancenprogramm, das bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit. Auch wenn der Begriff irgendwie, ja, okay, wir verbessern die Chancen und so weiter und so fort. Was kann man sich denn konkret darunter vorstellen?
Also auch so ähnlich wie bei den Talentschulen ist es tatsächlich nochmal eine bessere Mittelausstattung. Also zum Beispiel mehr Lehrkräfte, aber es gibt auch nochmal auch unterstützendes Personal. Es gibt nochmal die Möglichkeit, außerschulische Partner mit in die Schule zu holen. Also es sind insgesamt drei Säulen, aus denen dieses Programm besteht. Lohnt sich also auf jeden Fall, nachdem man diesen Podcast zu Ende gehört hat, das nochmal nachzugucken. Also ganz, ganz unterschiedliche Dinge, wie wir unterschiedliche Aspekte einfach mitdenken. Wie kann denn Schule besser werden oder wie kann dann auch Talentförderung für die Kinder besser werden? Ne? Also mehr Personal ist das eine, aber ich finde auch nochmal gerade diese außerschulischen Angebote, da ist zum Beispiel auch nochmal eine Sportförderung mit dabei, finde ich auch total spannend.
Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, quasi mehr Geld dann für Lehrer. Aber wenn wir jetzt quasi sagen, wir haben eine begrenzte Anzahl an Lehrern, die einfach da sind, was bringt es mir denn jetzt quasi, wenn ich, also nur für mein Verständnis, wenn ich jetzt einer Schule mehr Geld gebe für Personal, dann wird das Personal ja woanders abgezogen, oder sehe ich das falsch?
Ja, genau, dafür müssen wir dann mit anderen politischen Maßnahmen sorgen, damit das halt nicht passiert, ne? Deswegen, also zum Beispiel dafür sorgen, dass mehr Leute auch in den Lehrerberuf gehen und den Seiteneinstieg vereinfachen. Das wird es auf jeden Fall so sein, aber vielleicht bringt dann auch so ein Startchancenprogramm, so ähnlich wie die Talentschulen, auch nochmal einen anderen Effekt, nämlich, dass sich fertige Lehrkräfte eher für so eine Schule entscheiden, weil sie sagen, da passiert was, da kann ich vielleicht auch noch mal mehr bewirken. Da arbeite ich genau mit den Kindern zusammen, die besonders meine Hilfe brauchen. Also ich sag's mal ganz krass, sich vielleicht doch für eine Schule im Brennpunkt zu entscheiden, die besondere Förderung bekommt, statt jetzt für das Gymnasium im Schlosspark.
Okay, ja, verstehe. Jetzt gibt's am Startchancenprogramm ja auch eine Reihe an Kritikpunkten, die ich so wahrgenommen habe. Zum einen war es zumindest am Anfang so, dass dann, wie gesagt, am August 24 ist es gestartet, dass es dann Ende 24 irgendwie nur 840.000 Euro irgendwie dann wirklich ausgezahlt wurden. Also es wurde am Anfang nicht so wirklich genutzt. Ich kann noch nicht so ganz überblicken, wie es jetzt inzwischen läuft, habe ich zumindest keine Zahlen zu gefunden. Also die Kritik ist quasi, okay, klingt erstmal gut, aber ob das dann wirklich so umgesetzt wird, ob die Mittel wirklich genutzt werden und ob sich dann wirklich was verbessert, das steht so ein bisschen in den Sternen. Wie würdest du das einordnen?
Also da müssen wir auch wieder politisch für sorgen, dass die Mittel dann auch abgerufen werden. Ne? Also nichts ist ja für einen Politiker und dann übrigens am langen Ende auch für die Kinder schlimmer, als wenn man viel Geld sich erkämpft, auch mal gegen Finanzminister erkämpft und dann wird das sozusagen nicht genutzt oder kommt nicht dort an, wo es hin soll. Also das ist für mich nochmal ein Reminder als Opposition, dass wir auch nochmal nachfragen, wie aktuell der Stand jetzt zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen ist, was den Mittelabruf angeht. Ansonsten kennen wir das bei großen Programmen, dass es schon mal am Anfang dazu kommen kann, dass es ein bisschen länger dauert, weil wir ja auch immer als Deutsche nochmal Bürokratie mit reinnehmen und immer noch sagen, jetzt müssen wir doch nochmal das prüfen und uns das nochmal angucken, dann muss man hier nochmal einen Antrag stellen. Daran kann es jetzt auch liegen. Wichtig ist aber, dass es dann am Ende wirklich auch genutzt werden kann. Noch ein Punkt, der auch noch wichtig ist, ist die wissenschaftliche Begleitung. Mhm. Ist uns übrigens auch immer ganz wichtig. Wir wollen ja auch messen, wie sich genau jeder Euro am besten entfaltet in den Schulen. Also was sind die Maßnahmen, die wirklich was bringen? Und was lassen wir vielleicht auch in Zukunft besser? Also dass auch Politik mal lernt, welche Maßnahmen laufen und welche nicht. Also das machen wir in dem Startchancenprogramm auch mit.
Okay, also quasi wir machen quasi direkt eine Datenerhebung mit und gucken dann auch langfristig, wo wurde Geld investiert und was hat es uns gebracht? Wie kann ich das verstehen mit der wissenschaftlichen Begleitung?
Genau, das sind verschiedene Hochschulen, die sozusagen dann auch diese Schulen mitbegleiten, die sich dann auch anschauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht, was wird zum Beispiel auch von Schülern angenommen und was nicht, wovon profitieren Schülerinnen und Schüler und wovon nicht. Ne? Ist mir übrigens auch ganz wichtig, dass man auch die dann auch mit anhört, ne? Dass man auch die Schülerinnen und Schüler mal nach Feedback fragt. Das machen wir übrigens in der Politik auch viel zu wenig.
Ja. Ne? Noch ein Punkt zur Finanzierung. Das sind ja diese 20 Milliarden, also 2 Milliarden pro Jahr. Davon kommt jeweils 1 Milliarde kommt von Bund und 1 Milliarde von den Ländern. Ein weiterer Punkt, den ich bei mir zumindest auf der Liste habe, ist, dass Leistungen der Schüler immer schlechter werden. Wir hatten ja Anfang 2000 diesen PISA-Schock, aber seitdem ist es ja noch schlechter geworden. Also jetzt die Ergebnisse von 2022 zum Beispiel, die waren so enttäuschend, also so niedrig wie noch nie. Hier haben wir übrigens auch gesehen wieder den sozioökonomischen Aspekt, also Kinder aus den reichsten 25% der Gesellschaft hatten 111 mehr Punkte in diesem PISA-Punktesystem als Kinder aus den ärmsten 25% der Gesellschaft. Und auch hier ganz interessant, in Deutschland war der Effekt deutlich stärker als noch in anderen Ländern, als sogar in den USA, was mich persönlich überrascht hat. Nur, dass alle, die zuhören, das auch so ein bisschen wissen, also es gibt halt für Mathematik, für Lesekompetenzen und für Naturwissenschaften gibt es eine Punktzahl, die im PISA-System vergeben wird. Im OECD-Durchschnitt sind das 472 Punkte. Deutschland, da muss ich mal eben relativ weit runterscrollen, ist zwar mit 475 Punkten über dem Durchschnitt, aber schon relativ weit hinten. Haben wir jetzt nichts aus dem PISA-Schock gelernt? Haben wir nichts gemacht?
Wahrscheinlich zu wenig gelernt daraus, ne? Also ich möchte auf jeden Fall festhalten, dass das nicht unser Anspruch sein kann. Also wir sind Industrienation und vor allem haben wir nicht so schrecklich viele Bodenschätze wie andere Länder. Das heißt, unsere Schätze sind die Köpfe unserer Kinder. Und das schreit danach, deutlich mehr in Bildung zu investieren. Und da muss man sich einfach auch die unterschiedlichen Gruppen nochmal anschauen. Also mich bekümmert es am meisten, wenn wir so viele Kinder haben, die auch die Grundkompetenzen nicht erreichen. Mal so ein anderes Beispiel, eine andere Zahl. Im letzten Jahr waren ein Drittel aller eingeschulten Kinder hatten noch nicht ausreichende Deutschkenntnisse. Das heißt, waren jeden Tag eigentlich gefährdet, dem Unterricht nicht richtig folgen zu können, weil sie nicht gut genug Deutsch können. Absolute Grundkenntnis zum Beispiel. Also wenn wir da schon frühzeitig nichts gegen tun, dann legen wir den Grundstein genau auch für solche PISA-Ergebnisse und übrigens auch für viel Frustration bei den Kindern, die sich nicht so entfalten können, die nicht ihre Talente zeigen können, wie wir das eigentlich brauchen. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, das ist so. Und wir haben ganz viele Menschen, die auch in den letzten Jahren nochmal zu uns gekommen sind. Ich glaube, dass sich das auch ein Stück weit in PISA niederschlägt, dass wir es nicht geschafft haben, diese Kinder so gut zu fördern, dass sie schnell genug Deutsch können und dann eben schnell genug auch ihre Leistungen zeigen können. Ist für mich auch mit ein Faktor, der sich dort zeigt.
Ja, ein Punkt, den ich dazu auch gefunden habe, ist, dass es relativ lange dauert, wenn Leute zum Beispiel jetzt nach Deutschland geflüchtet sind, bis die Kinder dann auch wirklich zur Schule gehen. Also ähnlich wie es im Bereich ist, bis die Leute dann mal arbeiten dürfen, weil sie da ja auch Bürokratie und Ähnliches denen im Weg stehen, dauert es auch teilweise sehr lange, bis die Kinder in die Schule kommen. Und in dem Alter, wenn du jetzt 8 Jahre alt bist und dann 10 Monate warten musst, bis du dann in die Schule kommst, da geht natürlich sehr viel einfach dann wichtige Zeit auch verloren.
Ja, absolut. Ganz viel Potenzial, was wir da liegen lassen. Das liegt daran, dass wir zum Beispiel Asylanträge immer noch viel zu langsam hier bearbeiten. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern übrigens. Rheinland-Pfalz ist da so eines der richtig guten Bundesländer, die im Schnitt 3,5 Monate brauchen. In Nordrhein-Westfalen sind es 14 Monate. Mhm. Und das Problem ist, dass dann die Kinder der Familien, wo dann auf den Asylentscheid gewartet wird, dass die in den Erstaufnahmeeinrichtungen sitzen und dort eben kein schulisches Angebot vorgesehen ist. Weil dann alle sagen, ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob die hier bleiben dürfen. Deswegen wollen wir die jetzt noch nicht ins Regelschulsystem bringen. Ich verstehe die Seite ein Stück weit, weswegen wir auch dafür gekämpft haben, dass es so ein bisschen sowas wie ein schulisches Angebot auch in diesen Einrichtungen gibt. Aber das Ziel muss doch sein, einfach viel, viel schneller über solche Anträge zu entscheiden, damit eben die Kinder nicht 8 Monate oder 14 Monate dort hängen, sondern auch die Familien schnell Klarheit darüber haben, können sie hier bleiben oder nicht.
Mhm. Wenn wir jetzt mal über das Thema Deutschkenntnisse quasi sprechen, was können wir denn da machen, dass wir da eben nicht diese Situation haben, wie du sie eben geschildert hast? Ich habe auch schon Fälle gehört, wo Leute dann auf die weiterführende Schule kommen und immer noch nicht, obwohl sie 4 Jahre in der Grundschule waren, immer noch nicht richtig Deutsch können. Finde ich auch da schwierig, mir Maßnahmen vorzustellen, weil klar, es ist wichtig, welche Sprache zu Hause gesprochen wird. Ne? Es gibt jetzt Zahlen zum Beispiel, noch von 2021 sind die, dass in 20,4% der Familien zu Hause halt nicht hauptsächlich Deutsch gesprochen wird. Man kann jetzt ja schlecht hingehen und den Familien das verbieten, sagen, ey, ihr müsst jetzt hier Deutsch sprechen. So, das also führt ja auch zu nichts. Aber was sind denn Maßnahmen? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Frühförderung und Ähnliches, wo man angreifen könnte.
Ja, ich glaube, das muss ein Maßnahmenbündel sein und sich einfach anzugucken, über welche Altersgruppen sprechen wir. Also aus meiner Sicht braucht es eine richtige Mission Deutsch. Soll heißen, wir können bei den Kleinsten ansetzen, indem wir schon viel, viel früheren Sprachtest, verbindlichen Sprachtest machen. Mit 4,5 Jahren einfach mal zu schauen, wie ist der Sprachstand. Hamburg macht das so, habe ich mir übrigens nicht selber ausgedacht. Das heißt, da muss dann aber auch nicht nur einfach getestet werden, sondern da muss auch eine verbindliche Förderung bei rauskommen. Also wenn du ein Kind mit 4,5 Jahren testest und stellst fest, das kann aktuell noch nicht gut genug Deutsch, um dann später im Unterricht folgen zu können, dann muss daraus verbindlich folgen, so du musst jetzt 1 Jahr lang Sprachkurs in Deutsch machen. Zum Beispiel in der Kita, vielleicht aber auch mit einem externen Angebot. Und dafür müssen wir auch Gelder bereitstellen. So, das ist zum Beispiel das eine, um dann überhaupt mal das Problem schon vor der Einschulung am besten zu lösen. Wenn dann Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen in der Grundschule sind, müssen wir auch da stärker auf die Deutschförderung dann eben fokussieren. Übrigens dann auch schulscharf, ne? Also wenn wir feststellen, es gibt Schulen in sozial herausfordernden Stadtteilen, wo sich das besonders bündelt, müssen die eine andere Unterstützung bekommen als jetzt zum Beispiel in Grundschulen, wo das noch nicht der Fall ist. Dann aber wirklich Konzentration darauf, weil die deutsche Sprache, das ist der Schlüssel. Ist der Schlüssel dazu, dass du auch später dein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen kannst, dass du in der Schule folgen kannst, dass du alle Chancen in Deutschland hast. Und ich finde, das wird aktuell noch viel zu stark vernachlässigt. Man lässt einfach viel zu viel laufen. Und möchte auch mal eine Lanze für die Grundschullehrer brechen. Also die haben teilweise 30 Kinder in einer Klasse, die 22 verschiedene Sprachen sprechen, aus noch mehr verschiedenen Nationen kommen. Die können das nicht alleine regeln. Also ich habe mal eine Grundschullehrerin im Ruhrgebiet einen Tag begleitet und bin fast weinend nach Hause gefahren, weil ich dachte, wie macht die das jeden Tag? Die brauchen dringend dann auch die entsprechende Unterstützung und den entsprechenden Fokus, sonst wird das nichts.
Das ist so ein Grundproblem, was ich vielleicht auch sehe im Bildungssystem aktuell. Das Bildungssystem lebt noch sehr in der Realität von 1980, 1960, was auch immer. Es ist heute eine andere Welt. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass die Welt anders ist, aber dann muss sich auch das Bildungssystem daran anpassen und Mittel und Wege finden. Und es ist einfach so, dass heutzutage die Gruppe der Grundschüler beispielsweise eine sehr diverse Gruppe ist, mit sehr vielen verschiedenen Religionen, mit Sprachen. Und auch darauf muss das Bildungssystem reagieren, wie ich finde zumindest. Ein weiteres Thema, was ich bei mir noch draufstehen habe, ist Infrastruktur. Auch so ein schönes Wort. Was hast du denn da für Analysen, sage ich jetzt mal?
Naja, da haben wir auch eine sehr unterschiedliche Lage einfach im Land, je nachdem, wo man hinguckt. Also wir haben Schulen, die sind im Top-Zustand. Da hat auch jedes Kind ein digitales Endgerät, sitzt vor dem iPad. Aber wir haben eben auch Schulen, wo man froh ist, wenn das Fenster schließt im Winter. Ne? Und das ist etwas, was wir uns auch wieder als Industrienation überhaupt nicht leisten können, dass wir so mit der Bildung unserer Kinder umgehen. Weil ich finde, so ein Schulgebäude, um jetzt dabei zu bleiben, das gibt auch nochmal Wertschätzung wieder. Hm. Wertschätzung für das Thema Bildung, für die Kinder und Jugendlichen, die zur Schule gehen, aber übrigens auch für die Leute, die dort arbeiten. Ist auch übrigens nochmal ein Teil davon, den Beruf oder die Berufe in Schule attraktiver zu machen. Also Infrastruktur ist für mich vor allem eine Gebäudefrage, immer noch. Wir haben auch immer noch Schultoiletten, die aussehen wie Sau, um es mal deutlich zu sagen. Und da wünsche ich mir auch mehr Engagement von allen Ebenen. Also die Kommunen können es auch nicht alleine regeln. Die reichen Kommunen sicherlich, aber wir haben auch ganz viele Kommunen, gerade bei uns hier in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, die das einfach nicht können, die finanziellen Mittel dafür nicht haben. Und da kann dann eben auch ein Land, aber auch übrigens auch ein Bund nicht sagen, ja, ist nicht unser Problem, kümmern wir uns nicht drum.
Ist ja das, wo sich die Kommunen quasi immer drüber beschweren, die kriegen Aufgaben, aber nicht das Geld, um diese Aufgaben umzusetzen. Und auch, also du würdest jetzt zum Beispiel auch sagen, dass das Land oder der Bund über Umwege dann quasi den Kommunen auch da mehr Geld bereitstellen muss.
Ja, ich meine, wir können uns sicherlich auch nochmal drüber unterhalten, wer ist für was zuständig, aber das ist ja draußen den Schülern völlig egal. Hauptsache, das Gebäude ist in einem ordentlichen Zustand. Nur so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Also mal so ein anderes Beispiel von einer kleinen Stadt. Da hatte mir der Kämmerer erzählt, die kriegen jedes Jahr vom Land 1 Million Euro sogenannte Schulpauschale überwiesen. Das ist sozusagen die Landesbeteiligung daran, was die Kommune, was die Stadt für die Schule tun soll, wie zum Beispiel Gebäudesituationen herstellen. Aber auch Digitalisierung, können wir gleich auch noch drüber sprechen. Und die müssen aber, diese Stadt, die muss das Schulzentrum neu bauen. Und das kostet wahrscheinlich 50 Millionen Euro. Also sie kriegen jedes Jahr 1 Million Euro vom Land und 50 Millionen müssen sie ausgeben. Also 50 Jahre Zeit haben wir nicht.
Ja, auch da nochmal, um den Investitionsrückstau so ein bisschen in Zahlen zu fassen. 2023 habe ich hier eine Summe von 55 Milliarden Euro, die quasi fehlt. Geplant sind 13 Milliarden, also im Bereich Infrastruktur. Also da scheint es einfach so, dass wir auch in den ganzen Investitionen, die in der Vergangenheit nicht getätigt wurden, dass wir da noch ordentlich hinterher hängen. Was man auch sieht, wenn man sich die Nettobauinvestitionen anschaut, also quasi den Kapitalstock, also alles, was wir an Gebäuden und so haben, wie viel das wert ist. Wenn wir jetzt uns die Bruttoinvestitionen nämlich anschauen, dann sehen wir, okay, das steigt irgendwie, wir geben an sich schon mehr aus. Aber das, was wir haben, wird immer weniger wert, weil wir das auch einfach verschleißen lassen. Also der Kapitalstock insgesamt im Bereich Infrastruktur und auch im Bereich Bildung eben sinkt. Zeigt für mich so ein bisschen, okay, wir haben in der Vergangenheit irgendwie da Fehler gemacht, nicht genug investiert. Investieren wir denn jetzt genug?
Aus meiner Sicht noch nicht. Also wir fordern zum Beispiel auch, dass das Infrastrukturpaket, was der Bund bereitstellt, dass das unter anderem eben auch in Bildung und ganz konkret auch in Schulgebäude fließt. Das kann unter anderem eine Möglichkeit sein, wie man das sinnvoll einsetzt. Ne? Übrigens eben dann nicht nur in Straßen und Brücken, sondern auch wieder in die Köpfe unserer Zukunft. Das ist das eine. Aber ich möchte da auch nicht nur das Staatsgeld in den Blick nehmen, weil auch das ja knapp und begrenzt ist. Sondern ich möchte auch, dass wir uns mal darüber Gedanken machen, wie können wir eigentlich auch an privates Geld dafür kommen. Mal so ein Beispiel. Es gibt, wenn du zum Beispiel auch schon kleine Beträge, 500 Euro anlegen möchtest im Monat, gibt es solche Immobilienanbieter, die sagen, hey, ich baue hier einen neuen Solarpark in Brandenburg. Möchtest du nicht daran investieren? Legst das Geld hier irgendwie 3 Jahre an und kriegst danach von mir eine Rendite von, weiß ich nicht, 6, 7, 8%.
Also Energiegenossenschaften quasi, ne? Kennt man gibt's ja. Auch. Also kennt man, ich kenne das jetzt aus dem Bereich Wind, Solar.
Genau.
Ähnlich ist ja auch irgendwie so bei Spar- und Bauvereinen, ne? Man investiert quasi da rein Geld, damit bauen die Häuser, halten die in Ordnung, genau. Bauen Solarkraftwerke, was auch immer. Und man kann halt an der Rendite profitieren. Und sowas kannst du dir auch im Bereich Schule vorstellen?
Ja, wie wäre es denn, wenn ich dann vorm Rechner sitze und ein neues Investment suche und wenn die mir nicht anbieten, ja, du kannst ja in einen Solarpark in, weiß ich nicht, Buxtehude West, sorry, kannst du investieren, sondern du kannst in die Schule deiner Kinder oder in die Schule in deiner Stadt investieren. Wäre das nicht mal eine coole neue Idee? Können wir uns das nicht mal anschauen? Ich glaube, dass das viele Leute gerne machen würden, dass die auch sagen können, ich tue konkret was für meine Stadt, wenn es nicht die eigenen Kinder sind, wenn es auch zum Beispiel mal die Brennpunktschule ist. Ne? Ich tue was Gutes direkt vor meiner Haustür. Ich glaube, dass das viele Leute begeistern könnte und dass wir da nochmal eine Riesenchance haben, wie wir vielleicht auch gemeinsam als Gesamtgesellschaft rauskommen, ohne dass der Staat alles regelt.
Wie kann ich mir das da mit der Rendite vorstellen?
Also es ist ja so, dass dann sozusagen eine Gesellschaft so ein Bauprojekt dann stemmt. Mhm. In anderen Bereichen von sogenanntem Public-Private Partnership ist das dann zum Beispiel so, dass dann eine Kommune das Schulgebäude mietet. Also dass dann das quasi nicht der Stadt gehört, sondern es gehört wem anders und dann wird Miete monatlich gezahlt. Könnte zum Beispiel einfacher sein für die eine Kommune, für die eine Stadt, die ich eben genannt hatte, die nur 1 Million im Jahr vom Land kriegt. Vielleicht kann die dann eher so ein Mietmodell dann zum Beispiel stemmen. Und daraus könnte dann zum Beispiel eine Rendite gezahlt werden. Im Übrigen glaube ich auch nicht mal, dass wir da sozusagen wettbewerbsfähig am Markt sein müssen, sondern ich glaube, es würden auch viele Leute lieber für eine, sagen wir mal, 3% Rendite in eine Schule investieren, in der eigenen Stadt, als jetzt 8% in einem Windpark sonst wo.
Gut, und wenn man dann auch mit den 3% eine gewisse Sicherheit verbindet, dann ist das vielleicht auch ganz attraktiv. Erstmal eine spannende Idee. Du hast eben noch Digitalisierung angesprochen. Jetzt ist es so, du bist ja auch in der Enquete-Kommission für KI. Also du bist auch im Thema irgendwie drin. Wie können wir denn KI, Digitalisierung und Bildung verbinden, sodass es funktioniert?
Oh, da gibt es ganz, ganz viele schöne Einsatzmöglichkeiten, genau. Ich kann mir KI in der Bildung an zwei Stellen vor allem vorstellen, ganz grob gesprochen. Zum einen bei dem Thema Verwaltungsvereinfachung. Mhm. Alles, was im Hintergrund abläuft, sowas wie ein Klassenbuch führen, Abwesenheitsstatistiken, Unterrichtsausfallstatistiken etc. Ich würde mir wünschen, dass das zukünftig einfach ein Automat macht. Also das heißt, dass das kein Lehrer mehr händisch eintragen muss, sondern dass wir zum Beispiel ein digitales Klassenbuch haben und die KI sowas dann einfach im Hintergrund regelt. Das ist das eine, was Lehrkräfte direkt entlasten könnte. Das andere ist aber der ganze Bereich KI wirklich im Klassenzimmer, was unheimliche Chancen bietet. Zum Beispiel bei der individuellen Förderung. Wie wäre es zum Beispiel, wenn jedes Kind einen eigenen KI-Zwilling hätte, also einen Lernbegleiter, der dann sagt, hey, ich habe gesehen, in der Mathearbeit hast du die und die Punkte richtig gut gemacht, an den und den Punkten könntest du noch mal besser werden, da hast du noch ein paar Schwächen. Ich habe hier mal 3 Videos für dich rausgesucht, die kannst du dir angucken, oder ich habe hier 3 individuelle Hausaufgaben für dich, die könntest du dann lösen, statt sozusagen Standardhausaufgaben zu machen. Das wäre zum Beispiel so ein Einsatzpunkt für KI ganz konkret im Klassenzimmer, was auch nochmal Lehrkräfte entlastet, aber was vor allem den Kindern individuell weiterhilft, also was zum Beispiel dir helfen kann, muss er mir nicht helfen und umgekehrt.
Jetzt ist hier im Landtag heute Tag der offenen Tür, wenn ich das richtig sehe. Man hört im Hintergrund vielleicht erst ein bisschen Party. Wir wollen aber trotzdem noch ein paar letzte Punkte durchbekommen. Du hast eben auch Gewalt an Schulen angesprochen. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt konkret auf dem Zettel drauf hatte. Was haben wir denn da für Probleme?
Ja, also wir merken, dass die Gewalt generell in der Gesellschaft steigt und damit aber auch in den Schulen. Und das ist zum Beispiel psychische Gewalt, das ist aber auch ganz konkrete physische Gewalt, auch zum Beispiel mit Messerangriffen. Wir hatten vor kurzem einen Fall in Nordrhein-Westfalen, wo ein Berufsschüler seine Lehrerin mit einem Messer angegriffen hat. Und das sind leider keine Einzelfälle mehr. Und da tun wir noch aktuell viel zu wenig gegen. Also da braucht es viel, viel bessere Konzepte. Also zum Beispiel haben wir immer noch keine landesweite Definition dafür, dass man kein Messer mit in die Schule bringen soll. Also Messerverbotszone haben wir ansonsten schon mal in Innenstädten, aber zum Beispiel nicht in Schulen. Wäre ein konkreter Punkt, wo man mal sagen kann, alleine wenn du schon mitbringst, kriegst du ein Problem. Aber auch schon, also Gewalt bahnt sich ja oft an. Wenn dann zum Beispiel es zum ersten, sagen wir mal, Faustkampf kommt in der Schule, dann stehen aktuell den Schulen wenig Ordnungsmaßnahmen zur Verfügung. Oft enden solche Fälle darin, dass man Schüler eine Woche lang zu Hause bleiben muss, der wird suspendiert. Jetzt kannst du mal in dich selber reinhorchen, ich habe auch in mich reingehorcht, was das mit dir macht, wenn du eine Woche nicht zur Schule gehst. Ist das so eine richtige Strafe? Ich finde nicht.
Nicht so wirklich. Ne? Also in dem Alter hätte ich mich gefreut.
Ja, siehst du, genau. Und das geht, glaube ich, vielen, vielen Schülerinnen und Schülern so. Und wenn wir uns dann anschauen, insbesondere bei Kindern, die oder Jugendlichen, die von Extremismus bedroht sind, egal ob jetzt Links-, Rechtsextremismus oder Islamismus, die radikalisieren sich vielleicht sogar noch, indem sie zu Hause sitzen und TikTok gucken in der Woche. Also das ist nicht mehr zeitgemäß. Da müssen wir den Schulen bessere Unterstützung geben, dann auch zu anderen Ordnungsmaßnahmen zu greifen. Vielleicht auch nochmal in eine Kiste von früher zu greifen, dass man dann sagt, ja, vielleicht gibt's auch mal Nachsitzen zum Beispiel, vielleicht gibt's auch mal Strafarbeiten. Also mal tatsächlich wirksame Strafen, um zu merken, pass auf, du überschreitest hier gerade auch Grenzen, das ist nicht in Ordnung. Aber dann auch, wir helfen dir mit Schulsozialarbeit oder mit anderer Unterstützung, wie du wieder auf den richtigen Pfad kommst.
Wie würdest du allgemein ja den Umgang mit Social Media angehen? Weil da gibt es jetzt ja auch immer mehr Konzepte, wo Handys und soziale Netzwerke ja wieder rausgenommen werden. Australien ist ja ein großes Beispiel, aber zum Beispiel auch in Solingen, ich komme aus Solingen, gibt es jetzt so ein Pilotprojekt, wo die, ich glaube, fünfte und sechste Klasse sich geeinigt haben, okay, Handy nehmen wir raus, sowohl in der Schule als auch eben zu Hause, um halt eben das Handy nicht mit in die Schule zu nehmen, die ganzen Effekte von Social Media mal beiseite zu lassen, um sich dann wirklich auf Schule konzentrieren zu können. Ist das für dich ein Modell, was funktionieren könnte, in Zukunft funktionieren könnte? Oder wie sollten wir mit Handy, Social Media auch in der Schule, gerade jetzt in den jüngeren Klassen, sag ich jetzt mal, umgehen?
Also ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Es wird auch im Moment an allen Ecken und Enden diskutiert. Ich glaube, es gibt aber gar nicht so diese Standard 0815-Lösung. Also grundsätzlich sollte Schule ein Raum sein, wo man sich aufs Lernen konzentriert. Also da sollte jetzt zum Beispiel nicht man ständig noch auf Social Media rumhängen können. Das ist total kontraproduktiv. Aber wir haben zum Beispiel auch ein paar Schulen, die noch nicht digitale Endgeräte für jeden haben. Und wenn dann zum Beispiel in der Unterrichtsstunde mal der Lehrer, die Lehrerin sagt, ihr könnt mal kurz recherchieren, finde ich, kann man schon mal das Handy rausholen, weil es dann direkt einen Unterrichtsbezug hat. Oder auch das Thema Inklusion muss man auch mitbedenken. Viele Schüler, die eine Behinderung haben, sind aufs Handy angewiesen, weil dort zum Beispiel Unterstützungs-Apps drauf sind. Deswegen wäre ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht für ein Handyverbot. Ein Social-Media-Verbot, da muss man sich immer angucken, wie wirksam wäre das denn? Also ich wünsche mir auch, dass Social Media erst dann von den Jugendlichen genutzt wird, wenn sie da auch gut mit umgehen können. Halt auch nichts von starren Altersgrenzen, weil sich da jeder anders entwickelt. Also wichtig ist, dass wir die Kompetenz vermitteln. Was sind denn die Risiken von Social Media? Das ist immer heile Welt, die da gezeigt wird. Es müssen nicht alle immer so schlank sein wie dort. Es sind nicht immer alle so glücklich, wie sie sich dort zeigen. Und auch, dass man über das Thema Sucht auch spricht. Also das heißt, die Kompetenz, die Medienkompetenz, die würde ich dringend stärken, damit eben Schülerinnen und Schüler gut damit umgehen können. Aber von starren Verboten oder auch von Altersgrenzen halte ich nichts. Also macht die Kinder lieber fit.
Um jetzt langsam auch mal zum Ende zu kommen. Wir sind hier ja in NRW eben. Wenn du vielleicht mal eben deine Kritik an der schwarz-grünen Regierung jetzt im Bereich Bildung zusammenfassen könntest in 2, 3 Sätzen, wie würdest du das äußern?
Also was ich hier in NRW sehe, ist zum einen, dass das Versprechen, dass man stärker in Bildung investieren will, dass das von CDU und Grünen nicht eingehalten wird. Wir diskutieren jetzt einen Haushalt, wo wir an mehreren Stellen doch Kürzungen sehen, die so ein bisschen versucht worden sind zu verstecken. Und das wird jetzt meine Aufgabe sein, in den nächsten Wochen darauf aufmerksam zu machen und Gegenvorschläge zu machen. Also wenn wir Bildung Priorität geben wollen, dann muss aber das Versprechen auch gerade von Hendrik Wüst eingelöst werden. Was ich ansonsten sehe, sind sehr, sehr viele Pilotprojekte, immer so kleine Dinge, die gemacht werden. Jetzt zum Beispiel beim Thema Gewalt gibt es 20 Schulen, die ein neues Gewaltpräventionskonzept bekommen. Es gibt 90 Schulen, die am Projekt Mindout teilnehmen, das auch nochmal bei Schulsozialarbeit bei gefährdeten Schülern hilft. Es gibt 25 Schulen in NRW, die an einem KI-Pilotprojekt teilnehmen. Das ist doch alles viel zu wenig. Wir haben 5.400 Schulen. Ich möchte mal, dass diese Projektiererei und Pilotprojektiererei mal aufhört, diese Ausprobiererei, sondern dass auch mal eine Landesregierung sagt, ich weiß, dass KI unser Leben zum Beispiel bestimmen wird. Ich rolle das jetzt nicht an 25 Schulen aus, sondern an allen 5.400. Und ich probiere nicht erstmal noch 3 Jahre was aus. Bis dahin ist auch die Zeit über das Thema gegangen. Genauso auch beim Thema Gewalt. Da müsste man doch jeder Schule ein Gewaltschutzpräventionskonzept nochmal zur Verfügung stellen, dass es braucht. Und dann nicht sagt, ja, sorry, du bist jetzt bei den 20 nicht dabei. Also finde ich, ist das völlig falsche Signal. Also für mich ist das ganz viel PR und zu wenig Mut, auch mal zu sagen, so komm, wir ändern jetzt hier mal was für alle Schulen in NRW.
Vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und dein demokratisches Engagement.
Ganz lieben Dank.
So, jetzt wollen wir das Gehörte noch einmal etwas zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Und damit kommen wir jetzt zum Erkenntnisgewinn. Zunächst mal haben wir über Personalmangel gesprochen. Es gibt zu wenig Lehrerinnen und Lehrer und auch in anderen Bereichen wie bei Schulsozialarbeitern fehlt Personal. Die Lücken dürften aufgrund des demografischen Wandels auch noch größer werden. Dabei zeigt sich ein Verteilungsproblem. Einen Überschuss an Lehrern haben wir für Gymnasien und Gesamtschulen in den Fächern Deutsch, Englisch und Geschichte. Fehlen tun hingegen Lehrkräfte in Grundschulen und Berufskollegs. Hier schlägt Franziska Müller-Rech vor, bessere Beratungsangebote an die Studierenden zu machen, um dafür zu sorgen, dass mehr auch die Fächer studiert werden, wo der Bedarf am größten ist. Grundsätzlich hält sie aber eine Reform des Lehramtsstudiums für notwendig. Die ersten drei Semester sollten ein allgemeines Studium sein, noch ohne Entscheidung für ein Fach. Hier sollten erstmal pädagogische und praktische Erfahrungen gesammelt werden. Wichtig ist ihr, mehr Praxis ins Studium zu integrieren. Am besten sollten auch die Nebenjobs der Studierenden in den Schulen stattfinden. Somit hätte man eine Win-Win-Situation. Das Praxissemester im Lehramtsstudium soll vergütet werden und Nebenjobs sollen auch angerechnet werden können. Es werden auch mehr Quereinsteiger benötigt in den Schulen. Hier sollte man zum Beispiel mit besserer Bezahlung locken. Auch dass viele Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit arbeiten, ist ein Problem. Hier sollte man versuchen, auf die individuelle Situation der Lehrkraft zu schauen und zu überlegen, wie man mehr Vollzeit ermöglichen kann. Ein Weg könnte sein, unterrichtsferne Aufgaben und Bürokratie einzusparen, damit wieder mehr Zeit fürs Wesentliche bleibt. Grundsätzlich wäre es aber wünschenswert, so Franziska Müller-Rech, kleinere und auch homogenere Klassen zu haben. Dabei würden die Kinder besser wegkommen. Das wirklich umzusetzen, scheitert aber an nicht vorhandenem Personal. Danach haben wir über Chancengleichheit gesprochen. Aktuell hängt in Deutschland der Bildungserfolg der Kinder stark von Bildung und Einkommen der Eltern ab. Hier sieht sie Lösungen in individueller Förderung. Ziel soll hierbei aber ausdrücklich nicht sein, dass jedes Kind zum Gymnasium geht. Ein Bildungserfolg kann auch ein Hauptschulabschluss mit Handwerkerkarriere sein. Grundsätzlich müsse man aber auch schon in Kitas ansetzen und klären, welche Kinder gefährdet sind und wie man sie fördern kann. Einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit soll das Startchancenprogramm der Bundesregierung bieten, welches im August 2024 gestartet ist und 20 Milliarden über 10 Jahre umfasst. Als drittes haben wir über die schlechten schulischen Leistungen und den PISA-Schock gesprochen. Bei vielen Kindern fehlen die absoluten Basics. Franziska Müller-Rech sagt zudem, wir haben es nicht geschafft, die Kinder, die zu uns gefunden haben, gerecht zu werden und genug zu fördern. Gerade fehlende Sprachkenntnis sei ein Problem. Da müssten auch Asylverfahren beschleunigt werden. Sprachfähigkeiten sollen zudem grundsätzlich schon mit 4,5 Jahren getestet und dann notfalls auch gefördert werden. In Hamburg sei das bereits der Fall. Auch die Infrastruktur der Schulen ist allgemein in keinem guten Zustand. Manche Schulen sind zwar top ausgestattet, bei anderen funktionieren aber nicht mal die absoluten Basics. Kommunen müssten stärker finanziell unterstützt werden und das Infrastrukturprogramm der Bundesregierung soll auch in die Bildung fließen. Als Chance sieht sie private Investitionen in Schulgebäude. Hier könnte man auch als Bürger in seiner Stadt privat in die Schule vor Ort investieren und dabei eine Rendite bekommen. Auch mit KI befasst sich Frau Müller-Rech. Sie sieht hier Chancen bei Verwaltungsvereinfachung, aber auch bei der individuellen Förderung der Kinder durch eine Art KI-Zwilling als Lernbegleiter. Auch Gewalt an Schulen spricht sie an, das sei ein Problem und da müsste mehr unternommen werden. Für ein generelles Handyverbot, nachdem ich sie gefragt habe, ist sie nicht. Aber man müsste den vernünftigen Gebrauch und Kompetenzen vermitteln. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen geht's hier weiter mit der nächsten Folge. Folgt dem Podcast gerne auf Instagram, TikTok und der Podcast-Plattform eurer Wahl. Aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine Folgen zu verpassen und bleibt nett zueinander.